Land, in dem wir leben. Und wir beten, dass du es heilen wirst, indem du eine altertümliche Erweckung senden wirst, welche diese Sache heilt, diese geistlichen Leiden. Gewähre es, Herr. Du hast uns viel Nahrung gegeben, gute Kleider, aber oh, wie haben wir ein Verlangen, das Wort des Herrn zu hören. Du hast in deinem Wort gesagt, dass da ein Hunger kommen würde eines Tages und die Menschen würden vom Norden zum Süden laufen, von Küste zu Küste, zu suchen, das Wort Gottes zu hören, und sie würden es nicht mehr finden. Herr, salbe deine Diener aufs Neue. Mögen wir hinausgehen ins Missionsfeld mit dem Wort, das wahre Wort pflanzen. Wenn da kein Wort gesät ist, dann gibt es keine Ernte. Gib uns jetzt Kraft während des Tages, dass wir den Samen des Lebens säen können, diesen sterbenden, zugrunde gehenden Millionen. Denn wir bitten es in seinem Namen, zu seiner Ehre. Amen. Ihr dürft euch setzen. Diese kleinen Taschentücher hier, das ist völlig in Ordnung, dass ihr sie hier legt. Wir beten über ihnen und wir werden einen großen Segen haben, indem wir das tun. Und Gott hat es immer geehrt. Solche kleinen, einfachen Dinge wie das Beten über Taschentücher. Da ist ein junger Mann hier, der Bruder eines Predigers Sohn. Sein Sohn von Südafrika. Er war dort unten in meinen Versammlungen. Und ich war in Cape Town und wir hatten etwa 8 große Grassäcke voll Post. Wir hatten keine Zeit, jedem zu dienen, und so betete ich über diesen Postsäcken. Und die Zeitungen sagten, Bruder Branham ist eher abergläubisch. Er hat über der Post gebeten. Das ist schriftgemäß. Es ist das Wort des Herrn. Heute möchte ich versuchen, früh herauszukommen. Ich habe euch lange festgehalten gestern Abend und es tut mir leid, wenn ihr eure Busse und so weiter verpasst habt. Morgen Abend, wenn der Herr erlaubt, möchte ich über das Thema der Handschrift an der Wand predigen und die Zeichen der Zeit. Am Freitagabend möchte ich über das Thema predigen, wenn der Herr will. Wird die Gemeinde durch die Trübsal gehen? Ja oder nein? Sonntagabend möchte ich über das Thema predigen, wie der Adler sein Nest aufstöbert und wie er über den Jungen schwebt. Dann muss ich am Freitagabend nach Hause meine Frau und die Kinder dorthin bringen. Es ist etwa 140 Meilen und dann werde ich sie nicht mehr sehen bis nach den Versammlungen, denn ich werde nachher gleich nach Afrika gehen. Ich habe eine große Botschaft heute, die hat mein Herz berührt. Über 5 Nationen haben mir geschrieben und da sind die großen Männer der Nation. Sie verlangen, dass ich komme, um ihnen zu dienen. Sie sagen, das würde ihre Nation vom Kommunismus bewahren. Ich war so glücklich, das zu hören. Ich war in einer dieser Nationen vor kurzem und ein kleines Kind starb an jenem Morgen um 9 Uhr und am Abend etwa um 10 Uhr kamen wir zur Plattform. Da gab der Herr eine Vision dieser kleinen Frau und ihrem kleinen Kind und es kam zum Leben und es war geheilt. Und als das dann in die Zeitungen kam, am nächsten Tag und am folgenden Abend, waren 20.000 am Abend, die ihr Herz dem Herrn Jesus übergaben. Dieser junge Mann, Herr Toms, der hier sitzt, er ist irgendwo, ich habe ihn vor einem Augenblick erspäht. Ich frage mich, Tommy, warst du dort in den Versammlungen in Durban, wo 30.000 gerettet wurden? Warst du dort in dieser Versammlung? Du warst nicht dort, aber du hast davon gehört. Ich denke, dein Vater war dort. Tommy war erst ein kleiner Junge da, damals. Er ist hier in der Bibelschule. 30.000 nackte Eingeborene empfingen Christus als ihren persönlichen Retter. Gott ist so gut, nicht wahr? Heute Abend möchte ich über das Thema sprechen, das der Herr mir aufs Herz gelegt hat heute, vereinigt unter ein Haupt. Und ich möchte einige Schriftstellen in der Genesis lesen, aus dem 11. Kapitel, nur eine kleine Phrase vom 6. Vers. Der Herr sagte, siehe, die Menschen sind eins. Möge er nun seine Segnungen zum Lesen des Wortes hinzufügen. Das Volk ist eines, oder die Menschen sind eines. Nun, Genesis bedeutet der Anfang. Alles, was heute hier ist, das, was ist, hatte einen Anfang. Und alles, was da ist, begann in der Genesis. Denk daran, Leben begann in der Genesis. Der Tod begann in der Genesis. Und alle Gedanken beginnen in der Genesis. Das Richtige und das Verkehrte. Alles beginnt in der Genesis. Das erste Mose. Wenn ihr die Schrift richtig studiert, dann werdet ihr herausfinden, dass sogar die Ismen und die heutigen Kulte ihren Anfang in der Genesis hatten. Wenn ihr nur Nimrod beobachtet und die verschiedenen anderen in der Schrift. Alle diese Ismen, die wir heute haben, begannen in der Genesis. Nun, heute polieren sie es auf, damit es besser ausschaut, aber es ist immer noch dieser alte, üble Geist, wenn ihr die Natur beobachtet, dieser Sache und so, wie es sich bewegt. Vor einigen Jahren, als ich noch ein kleiner Junge war, das war in der Zeit des Alkoholverbotes, da hatten sie diesen alten Charlie Gerstenkorn. So nannten sie ihn. Viele von euch können sich erinnern, es war eine schrecklich aussehende Person. Er war so geschnitzt und seine Schultern stießen nach vorn und es war eine schrecklich aussehende Gestalt. Das war Charlie Gerstenkorn. Aber wisst ihr, heute ist er ein polierter Mann geworden. Er ist nicht mehr in diesem kleinen Krug oder dort draußen an der Ecke, wo das Gebiet des roten Lichtes beginnt. Er lebt in jedermanns Eisschrank, aber er ist immer noch Charlie Balikon. Er ist immer noch derselbe alte Teufel. Die Bibel sagt, Gott sagt in der Bibel, mein Geist wird sich nicht immer um den Menschen bemühen. Und Jesus sagt in Matthäus 24, so wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Habt ihr gesehen, dass sich der Geist Gottes damals um die Menschen bemühte? Nicht die Menschen bemühten sich, den Geist Gottes zu kennen. Es war der Geist Gottes, der sich bemühte, zu den Menschen zu kommen. Und so ist es auch heute. Der Geist Gottes bemüht sich um den Menschen. Ich frage mich, ob Gott nicht heute so denkt wie damals in diesen Zeiten. Es hat ihn gegrämt, dass er jeden Menschen gemacht hatte, als er sah, wie rebellisch der Mensch gegen seinen Geist und sein Programm wurde. Und so wie der Mensch und die Frauen lebten. In unserem Text sehen wir heute Abend, dass sich die Menschen vereinigt hatten miteinander. Sie kamen vom Osten nach Westen. Und sie kamen in das Tal von Sina. Zivilisation kam immer vom Osten zum Westen. Aber wenn ich nur Zeit hätte, möchte ich über eine Botschaft sprechen. Wenn der Osten und der Westen zusammentreffen, was geschieht dann? Und es hat schon zusammengetroffen. Der Osten und der Westen haben sich getroffen. Der Mensch ist mit der Sonne gereist, weil er eine zugrunde gehende Kreatur ist. Er folgt der Sonne, sie erhebt sich und reist nach Westen. Der Osten und der Westen sind sich begegnet und während er so geht, gewinnt er Wissen all die Zeit, bis sich das Rad wieder rückwärts dreht. Jetzt dreht sich das Rad wieder rückwärts. Wir sehen, während sie gereist sind, kamen sie in dieses schöne Land und sie haben sich als ein Volk vereinigt. Und das ist in Ordnung. Aber sie haben sich unter der falschen Führung vereinigt. Sie haben sich unter der Führerschaft von Menschen vereinigt. Und Gott möchte, dass der Mensch sich unter seiner Führerschaft vereinigt. Er möchte, dass wir eins sind. Aber er möchte derjenige mit uns sein. Aber der Mensch möchte immer, dass ein anderer Mensch sein Führer ist. Und er möchte sich unter der Weisheit eines Mitmenschen versammeln. Und es ist sehr auffällig, wie der Mensch eins werden möchte. Er tut das aus diesem Grunde, weil Gott hat ihn so entworfen für diesen Zweck. Gott hat den Menschen entworfen, um eins zu sein, um zusammenzuarbeiten miteinander. So ist der Mensch gemacht. So hat ihn Gott gemacht. Aber der Mensch möchte immer seine Ideen darüber haben. Er möchte etwas zum Vorschein bringen, das Gott nie beabsichtigt hatte, dass er es tun würde. Er möchte es selbst in seinen Wegen herausfinden. Er möchte seine eigenen Pläne machen. Er will den Plan Gottes nicht annehmen, den Gott für ihn gemacht hat, weil er in seiner gefallenen Natur ist. Gott hat ihm im Garten Eden gesagt, genau in der Minute, wo er diesen Baum berühren würde, dass Schwierigkeiten auf dem Wege liegen würden. Aber der Mensch nahm von diesem Baum und er wurde ein wissenschaftlicher Arbeiter. Und der erste Biss, den er nahm, hat ihn getrennt von seinem Retter oder eigentlich seinem Schöpfer. Und so ist es heute Abend, dass der Mensch immer noch durch diesen Baum lebt. Und es gibt keine Möglichkeit, dass ein Mensch durch diesen Baum gerettet werden kann. Warum legen wir dann so viel Gewicht auf wissenschaftliche Forschung? Uns zu retten, um eine Bombe zu machen, die besser ist als die Bombe von Russland, oder ein Flugzeug, das schneller fliegen kann. Er versucht, sich selbst zu retten. Wissen wird euch nie retten, es bringt euch jedes Mal weiter weg von Gott. Es gibt nur eine Möglichkeit für das Heil, das ist zurück zum Baum des Lebens. Das Wissen berührt dieses Bild nicht einmal. Es muss zurück zum Baum des Lebens gehen. Da waren zwei Bäume, einer war das Wissen und der andere war das Leben. Und solange der Mensch von diesem Baume aß, lebte er, und als er vom anderen Baum aß, starb er. Aber seht ihr, es liegt in seiner Natur, etwas zu tun, um sich selbst zu retten. Da gibt es gar nichts, das du tun kannst, um dich zu retten. Kürzlich sagte ein Mann zu mir, oh, ich habe Gott gesucht und ich habe Gott gesucht. Ich habe ihm einige Minuten zugehört und ich sagte, Herr, ich möchte nicht gegen dich sein, aber ich bin nicht einverstanden. Du hast nie Gott gesucht und niemals hat ein Mensch Gott gesucht. Nicht der Mensch sucht Gott, Gott sucht den Menschen. Gott ging im Garten auf und ab und sagte, Adam, Adam, wo bist du? Es war nicht der Mensch, der im Garten hin und her ging und sagte, oh Gott, wo bist du? Es war Gott, der Adam rief. Und Gott sagt in seinem Wort, kein Mensch kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn zuerst. Ihr versucht nur das zu finden, was euch zieht. Aber Gott muss das Ziehen zuerst tun. Die Schrift sagt das und wie wahr ist das doch? Aber wir finden hier heraus, dass sie sich unter einem großen Führer vereinigt hatten. Und wenn du unter die Führerschaft von Menschen kommst, dann wird er einige eigene Ideen hineinbringen. Er versucht, etwas zu erreichen, das er entwerfen kann oder selbst tun. Und Nimrod hatte ihnen einen Turm gebaut. Und es ist sehr eigenartig, wenn man überlegt, dass all die Dinge, die der Teufel hat, dass er das Copyright von Gott gestohlen hat. Satan kann nicht schöpfen. Satan ist kein Schöpfer. Er ist ein Verdreher von etwas, das Gott geschaffen hat. Aus diesem Grunde gibt es niemanden, der seine Bibel kennt oder Gott kennt, der sagen würde, dass der Teufel heilen könnte. Heilung ist Schöpfung. Und wenn der Teufel schöpfen kann, dann könnte er sich selbst eine Welt schaffen mit Leuten. Aber er kann nicht schöpfen, er verdreht, was Gott schon geschaffen hat. Was ist Ungerechtigkeit? Es ist verdrehte Gerechtigkeit. Alles, was ihr seht, was verkehrt ist, tut einfach das Gegenteil und es wird richtig sein. Denn Ungerechtigkeit ist verdrehte Gerechtigkeit. Dann habt ihr auch das Richtige. Denkt daran, alles, was der Mensch tut, außerhalb dem Plane Gottes, ist verdreht. Ganz egal, wie gut es ausschaut, es ist immer noch verdreht. Denn Gott hat seine ursprüngliche Idee, die er dem Menschen gegeben hat, aber der Mensch möchte selber etwas machen. Er möchte selber etwas tun. Israel hatte seinen größten Fehler gemacht im 19. Kapitel von Exodus, nachdem Gnade ihnen ein Opfer gegeben hatte. Gnade hatte ihnen einen Retter gegeben, Moses. Gnade hat ihnen Befreiung gegeben. Und trotzdem wollten sie selbst etwas tun. Gib uns ein Gesetz. Und sie konnten es nie halten und sie können es nicht halten. Aber alles geht zurück zu Gott, der alle guten Dinge tut. Vereinigt unter einem Haupt, unter dem falschen Haupt. Habt ihr gesehen, dass der Teufel immer den Kopf des Menschen benutzen möchte, ihm etwas Wissen geben möchte? Oh, viele Menschen erwählen ihre Prediger. jener, der in eure Gemeinde kommt, oh, er muss einen Doktortitel haben. Oh, das ist der richtige Kerl für unsere Gemeinde. Ich habe lieber einen Mann, der nicht einmal sein ABC kennt, aber Gott kennt. Aber denkt, ihr denkt, weil er eine Bildung hat, ihr schaut auf das Auge. Das, genau das, dieselbe Lüge, hat der Teufel Eva erzählt. Er sagt, es ist angenehm für das Auge. Und das Auge geht immer durch den Kopf. Und all das ist tot eingekleidet. Es ist Abfall mit etwas Schlagsahne darüber. So ist es. Wenn man diese Bilder sieht, entlang den Straßen, von einer lieblichen jungen Frau, die steht da und sagt, wir rauchen Chesterfield. Und das bewirkt, dass die jungen Frauen heute auch so sein möchten, denn sie möchten populär sein. Warum? Es ist dieselbe Lüge und derselbe Lügner dahinter, der Teufel. Er bemerkt, dass die Sünde schön ausschaut. Es ist nur eingekleideter Tod. Und dann haben sie irgendeine Anzeige von irgendeiner kleinen Frau, gut aussehend, mit unmoralischen Kleidern. Und sie denken, oh, das ist doch hübsch. So schaut es für das Auge aus, aber es ist tot, der angekleidet ist. Weiter nichts. Tot, geformt in der Gestalt von Schönheit. Und denkt daran, Schönheit ist verführerisch. Es war die Idee von Satans, ein besseres und schöneres Königreich zu machen als Michaels. Schönheit war schon am Anfang der Fall. Und der Teufel hat es seit jener Zeit immer wieder gebraucht. Was für eine Sache ist es heute, wenn ihr seht, dass das Königreich des Teufels so schön ist. Und viele Menschen fallen darauf herein. Denkt daran, der Teufel ist religiös. Viele Menschen lieben es, in eine Kirche zu gehen, das große, schöne Türme hat und so gepolsterte Sitze. Kein Wunder kann der Prediger nur 15 Minuten predigen und dann schlaft ihr an solch einem Ort. Und eine Orgel, die eine Million kostet und mit einem Pastor, mit seinen Knöpfen am Rücken, mit einem langen Gewand, mit irgendetwas, das eine Rede, die im Ohr kitzelt über die Gesellschaft oder über Politik. Wir möchten das nicht. Das wahre Kind Gottes, wenn es an der Straßenecke stehen muss oder in einer kleinen Mission, um das Wort Gottes zu hören, das gepredigt ist in der Kraft und Demonstration des Heiligen Geistes, dann wird er es nehmen. Aber es ist die Wissenschaft, die Organisation der Menschen. Der Mensch organisiert sich selbst. Oh, wie gut ist es, das zu hören. Manchmal sagen die Menschen, ich bin ein Presbyterianer. Ich bin ein Methodist. Ich möchte nicht gegen euch sein, meine Brüder. Ich versuche nur die Wahrheit zu zeigen. Aber wenn ihr sagen müsst, ihr seid Pfingstler, dann würde es euren Geist betrüben. Und solch ein Geist muss getrübt werden. Du sagst, es tötet den Geist. Wenn es jeder Geist, der getötet wird, durch den Namen Pfingsten sollte getötet werden. Pfingsten ist keine Organisation. Pfingsten ist eine Erfahrung, dass zu allen wiedergeborenen Kindern kommt. Ich weiß, der Mensch versuchte das zu organisieren und hat es getan. Sie haben es gemacht, aber ihr könnt Pfingsten nicht organisieren. Pfingsten geht zu Methodisten, Baptisten, Presbyterianern, wer immer es möchte. Aber sie machen eine Organisation daraus. Das ist der Mensch. Der Teufel arbeitet an seinem Kopf, damit er etwas sehen kann. Unsere Denomination ist größer als die der anderen. Könnt ihr nicht sehen, dass dieser alte Teufel nicht stirbt? Er lebt weiter. Wir sind größer als die anderen. Sie schaut aus wie ein kleines Mädchen. Sie war eine Alkoholikerin und sie war in einer der größten protestantischen Gemeinden in den Vereinigten Staaten und hat kürzlich ein Zeugnis gegeben. Und die Menschen weinten, als sie ihnen erzählte, wie sie aus dem Trunkenheitsgrab heraufkam, und die 5 besten Ärzte der Nation sagten, sie ist ein hoffnungsloser Fall. Die anonymen Alkoholiker haben sie aufgegeben als einen hoffnungslosen Fall. Und als sie da auf die Plattform kam, sagte der Heilige Geist, Rosella Griffin, du bist eine Alkoholikerin und so und das ist geschehen, aber so spricht der Herr und sie wurde befreit. Sie gab ihr Zeugnis, die Menschen weinten. Nach einiger Zeit sagte jemand, oh, sie war so ein liebes Mädchen, aber jetzt ist sie Pfingstlerin. Könnt ihr nicht sehen? Könnt ihr diesen alten, menschengemachten, grünäugigen Teufel nicht sehen? Ihr könnt es nicht aufpolieren. Es ist immer noch Sünde und Unglauben. Ich frage mich nicht, ob es ein Jehovas Zeuge ist oder welche Art von Zeuge auch. Solange Gott dort ist, werde ich mit ihm sein. Wenn Gott im Geiste bewegt, dann bewegen sich seine Kinder mit diesem Geiste. Er hat irgendjemandes Aufnahmegerät berührt. Ich bin nicht außer mir, aber ich fühle mich wirklich religiös. Oh, da ist etwas, das über dich kommt, das Wort. Nicht über dich, ganz in dich. Es bewegt jede kleine Faser in dir. Der Mensch geht nach seinem Kopf und schaut durch seine Augen. Seht der Teufel, sagte der Frau, oh, dieser Baum ist doch schön. Sie sagte, er sieht gut aus. Seht derselbe Teufel, wenn er dich nur einen Augenblick zum Halten bringt, kann er dich zum Überlegen bringen, zum Verstandesüberlegungen, dass du mit deinem Gemüte denkst. Aber Gott benutzt nicht den Kopf des Menschen, Gott benutzt sein Herz. Gott wirkt an seinem Herzen, während der Teufel an seinem Kopfe wirkt. Gott hat das Herz erwählt. Die Bibel sagt, so wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Vor einigen Jahren sagten die Wissenschaftler, nun, da hat Gott aber sicher einen Fehler gemacht in dieser Sache, denn es gibt doch keine geistige Fähigkeit im menschlichen Herzen, um damit zu denken. Er hat den Kopf gemeint. Wenn Gott den Kopf gemeint hätte, dann hätte er Kopf gesagt. Und er sagte Herz, und ich glaube, er meinte das Herz. Etwa vor 5 Jahren war ich in Chicago und ich sah Schlagzeilen in der Zeitung, wo die Wissenschaft sagte, dass sie im menschlichen Herzen einen Raum gefunden hat, nicht im Tierherzen, nur im menschlichen Herzen, ein ganz kleines Abteil, wo nicht einmal eine Blutzelle ist. Das ist der Ruheplatz der Seele. Und so denkt der Mensch nach allem mit seinem Herzen, und Gott hatte recht. Und wir finden immer heraus, dass Gott recht hat. Er denkt mit seinem Kopf, aber er glaubt in seinem Herzen. Nun, der Teufel denkt durch seinen Gedanken, ihm etwas zu zeigen, das er mit den Augen sehen kann, aber in seinem Herzen wird er zum Glauben gebracht, etwas, das unmöglich ist, wenn man es sieht. Denn es ist der Glaube, der in dem Herzen ist. Er glaubt mit seinem Herzen für Dinge, die er gar nicht sehen kann. Und der Teufel dreht es herum, nimmt seinen Kopf und will ihm wissenschaftlich etwas beweisen. Und sein Herz geht dagegen, verleugnet es. Oh, wenn wir nur von unserem Kopfwissen und unserer Kopfreligion weggehen könnten zur Herzreligion, wo Gott wirken könnte in der Gemeinde. Hinein von unserem Kopf, hinein in unser Herz, heraus aus dem Kopf. So wie ein Mensch in seinem Herzen denkt. Er denkt mit seinem Kopf, aber er glaubt in seinem Herzen. Das Gemüt kann Dinge überlegen, das Herz überlegt gar nicht. Es glaubt einfach, was Gott sagt. Aber heute sind wir so wissenschaftlich, wir Amerikaner sowieso. Wir sind so wissenschaftlich. Uns muss alles bewiesen sein. In den alten Tagen, wenn jemand sagte, der Herr hat ein Wunder getan, haben sie es einfach geglaubt. Sie dachten, das ist in Ordnung. Dank dem Herrn dafür. Aber heute, oh, wir müssen das wissenschaftlich untersuchen und beweisen. Und wenn es nicht wissenschaftlich bewiesen kann, wenn es wissenschaftlich bewiesen werden kann, dann braucht es keinen Glauben. Oh, ich hoffe, ihr erfasst das. Wenn es wissenschaftlich ist, dann braucht es keinen Glauben mehr. Was wäre geschehen, wenn Moses gesagt hatte, wartet einen Augenblick. Ich werde einen Augenblick einhalten. Ich will herausfinden, was für ein Chemiespray dort auf diesem Baume ist. Diese Blätter sind im Feuer, aber sie verbrennen nicht. Wisst ihr, was ich tun werde? Wenn er nicht mehr brennt, dann werde ich einige dieser Blätter nehmen und werde sie ins Laboratorium nehmen. Und dann werden die Chemikalien analysiert und ich werde herausfinden, was für eine wissenschaftliche Sache dahinter steht. Wenn er solche Gedanken gehabt hätte, dann hätte Gott nie zu ihm gesagt, nimm deine Schuhe ab. Was hat er getan? Er wandelte demütig dorthin. Er fragte nicht, woher kommt das Feuer, warum brennt es, oder er suchte Gott. Und jedes andere Kind Gottes wird in derselben Weise glauben. Er hörte eine Stimme und sagte, nimm deine Schuhe weg, Moses, du bist hier auf heiligem Boden. Wenn ihr heute Abend in die Versammlung geht, um irgendeinen Fehler zu finden, oh, die Menschen machen zu viel Lärm, der Prediger predigt zu lang, ich kann euch wissenschaftlich beweisen, dass die Menschen da müde werden, sie sollten nicht so lange bleiben am Abend, geht weiter. Aber jene, die kommen, mit ihren Schuhen ausgezogen, mit ihren Kopfkissen hinter ihnen lassend, mit einem offenen Herz für Gott, sie werden eine Stimme hören, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich werde hinabgehen und nachzählen, wie viele von meinen Leuten dort in dieser Bewegung sind. Und dann werde ich zurückgehen und werde dem Pastor, unserem guten Presbyterianer, Pastor, Methodist oder Baptist sagen, wie viele Brüder dort waren. Welch eine Schande. Da geht ihr wieder mit eurem Kopf. Aber Gott verhandelt mit dem Herzen. Der Grund, warum dieser kleine Teil im Herzen ist, Gott hat es so geformt. Das war für ein Zweck. Dieser kleine Ort in deinem Herzen, der ganze andere Leib gehört dir, aber dieses Herz gehört Gott. Gott hat sich selbst einen kleinen Raum dort gemacht, dass er dort den Kontrollturm hineinstellen konnte, um dich zu führen. Gesegnet sei sein heiliger Name. Oh, wenn wir ihn nur Pilot und der Heilige Geist den Co-Pilot sein ließen, wir würden hinübergeleitet zum Meer des Lebens. Das ist sein Kontrollraum. Aber was will hat der Mensch getan? Er hat auf seinen Mitmenschen gehört und hat den Teufel angenommen dort drin. Und der Teufel kommt hinein und er führt ihn zu den Dingen, die er sehen kann. Gott führt ihn zu den Dingen, die er gesagt hat. Kein Wunder können die Menschen nicht in göttliche Heilung glauben mit dem Teufel, der dort sitzt und sagt, glaubt es doch nicht. Jawohl. Mr. Teufel, du hast recht. Aber Gott sitzt im Herzen und macht jedem, der glaubt, sein Wort zur Wirklichkeit. Auch wenn es nicht geschieht, vielleicht können sie es nicht, aber sie glauben es trotzdem, denn Gott sagte es. Als dem Abraham gesagt wurde, er würde ein Kind haben mit Sarah, sie war 65 Jahre alt damals und er war 75. Was für ein lächerlicher Anblick, ein alter Mann 75, eine Frau 65 und dann gehen sie und kaufen die Windeln und Stecknadeln und sagen, wir werden ein Kind einhaben. Was glaubt ihr, wird der Doktor gedacht haben? Er sagte, Herr, ich will alles vorbereiten für das kommende Kind. Hast du je eines gehabt? Nein. Wie alt ist Sarah? 65. Was? Wie alt bist du, Abraham? 75. Was machst du denn mit all diesen kleinen Schuhen und all dem Zeug? Wir werden ein Kind haben. Oh, ich kann dir wissenschaftlich beweisen, dass sie schon 20 Jahre mit den Wechseljahren ist. Warum? Du bist doch einfach unwissend. Aber Abraham nannte diese Dinge, die nicht sind, als wie sie schon wären, weil Gott es sagte. Und als die Jahre vorbeigingen, wurde er stärker. Nach 30 Tagen sagte Abraham, Sarah, wie fühlst du, Liebling? Nicht anders. Gott sei gesegnet, wir werden es so oder so haben. Das erste Jahr ging vorbei. Sarah, wie fühlst du dich? Kein Unterschied. Preis Gott, wir werden es so oder so haben. 20 Jahre ging vorbei. Wie fühlst du dich, Sarah? Kein Unterschied. Preis Gott, wir werden es so oder so haben. Warum? Gott hat es gesagt. Das war nicht in seinem Kopf, das war in seinem Herzen. Gott spricht nicht im Kopf, er spricht im Herzen. Dort lebt Gott. Wenn Gott auf dem Throne ist, dann wird er dich lebendig machen. Er macht, dass du dorthin gehst und Dinge siehst, die er möchte, dass du siehst. Und du wirst deine Augen abwenden von den Dingen, von denen der Teufel spricht. Du bleibst bei Gott. Oh, wenn wir doch Abrahams Kinder sind. Die Bibel sagt, dass wir tot in Christus sind und Abrahams Same und Erbe entsprechend der Verheißung. Und wir können Gott nicht 25 Minuten glauben. Und Abraham glaubte ihm 25 Jahre. Und dann sollte er sein Kind noch auf den Berg nehmen, um es zu töten, um den Eid zu bestätigen. Und wenn wir Kinder Abrahams sind, ich frage mich manchmal, wenn wir Kinder von Abrahams sind, dann haben wir Abrahams Glauben in Gott und wir nennen diese Dinge, die im Gegensatz zu Gottes Wort sind, wie wenn sie nicht wären und wie es schon geschehen wäre, wie wenn wir Kinder Abrahams sind. Also Dinge, die es schon geschehen sind. Ich weiß, das ist rau, Freunde, aber es ist die Wahrheit. Wir sehen, Gott nimmt das Herz. Er nimmt Kontrolle. Dann kam die Sünde rein, hat das Herz durcheinander gebracht. Der Teufel kam rein und hat alles blockiert. Aber dann sandte Gott seinen eigenen Sohn in der Gleichheit des sündigen Fleisches, um dieses Herz zu reinigen, so dass er hineinkommen könnte, um einen Weg zu machen, eine Zubereitung. Herabkam und er stellte etwas bereit, einen Weg, dass er dein Herz reinigen konnte, dass er hineinkommen konnte. Er kann nicht in das Herz kommen, das voller Sünde und Unglaube ist. Oh, ich bin Presbyterianer, ich bin Pfingstler, ich bin Nazarener. Ehre sei Gott, Halleluja. Ich möchte ein Kind Gottes sein. Aber solange du diese Idee hast, kann Gott nicht hereinkommen. Dann bist du einfach ein Presbyterianer. Du bist einfach ein Pfingstler. Du bist einfach ein Nazarener. Aber wenn alle diese Ideen herausgehen, dann kann Gott hereinkommen und dich aufrütteln. Gott muss hereinkommen, um Herrscher zu sein. Wir vereinigen uns unter den Häuptern verschiedener Denominationen. Gott möchte, dass wir uns unter seinem Haupt vereinigen. Wir vereinigen uns unter unserem Haupt, aber Gott möchte, dass wir uns unter seinem Haupt, unter seiner Führerschaft unseres Herzens vereinigen. Was für einen Unterschied hat der Mensch daraus gemacht? Ihr könnt nicht neutral bleiben. Ich möchte, dass ihr versteht. Ihr könnt nicht neutral bleiben. Ihr müsst das eine oder das andere haben. Vor kürzester Zeit kam der große Evangelist Billy Graham, von dem ich glaube, dass er ein Diener Gottes ist. Ein anderer großer Evangelist. Aber Billy Graham sagte in Louisville, Kentucky, an seinem Frühstück, er nahm seine Bibel und er sagte, das ist der Standard. Er sagte, wenn Paulus ging und einen Bekehrten hatte und er kam ein Jahr später zurück, dann hat er 30 aus diesem einen. Seht ihr, ich kann in eine Stadt gehen und habe 30.000 Bekehrte und komme ein Jahr später zurück und finde keine 30. Nun, vielleicht waren es Billy Grahams Bekehrte. Vielleicht waren es William Branham Bekehrte. Wenn es so ist, dann werdet ihr nicht sehr weit kommen. Das sage ich euch. Aber wenn es Gottes Bekehrte sind, dann bleiben sie es für immer. Ich habe gedacht, Billy, ich würde gerne etwas sagen hier. Billy, Oral oder ich oder irgendein anderer Mensch, Evangelist, Pastor oder was tun wir? Wir gehen ins Feld und wir predigen. Und dann tut der Mensch Buße von seinen Sünden. Er kommt zum Altar und sagt, Gott, vergib mir. Und er vergibt ihm. Was geschieht dann? Dann geht der unreine Geist aus ihm heraus. Und was tun sie dann? Dann gehen sie in irgendeine alte Leichenhalle. Ich hasse es zu sagen, aber es ist die Wahrheit. Es tat mir immer leid für diese Leiber, die da liegen. Sie nehmen sie in diese alten Leichenhallen tot, und damit sie ganz sicher tot bleiben, tun sie irgendein Fluid in ihre Adern, damit sie sicher nicht mehr zum Leben zurückkommen können. So ungefähr ist es mit diesen alten formellen Gemeinden, die herumgehen. Es ist eine Einspritzung einer menschengemachten Lehre. Damit sie sicher sind, dass sie dort bleiben, geben sie ihnen diese Einspritzung. Das gilt für jede Denomination. Dann geben sie eine alte Lehre und eine Doxologie, also ein Giftgemisch, und ihr müsst das Gebet der Apostel, die Glaubenssatzung der Apostel wiederholen. Was gibt es für Glaubenssatzung der Apostel in der Bibel? Wo findet ihr das? So etwas gibt es nicht. Wenn die Apostel eine Glaubenssatzung haben, dann hieß es, tut Buße. Ich denke, Petrus sprach diese Apostel-Glaubenssatzung in Apostelgeschichte 2,38. Er sagte, tut alle Buße und werdet getauft im Namen von Jesus Christus für die Vergebung eurer Sünde, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn die Verheißung gilt euch und euren Kindern und jenen, die weit weg sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Sie hatten eine Glaubenssatzung. Das war es. Aber nicht einer dieser menschengemachten Glaubenssatzungen. Ist es nicht eigenartig, dass wir sehen, wie der Teufel dieses Muster ergreift? Vor einiger Zeit habe ich etwas bemerkt am Grab von Mohammed. Am Grab von Mohammed ist ein weißes Pferd, das dort steht. Während 2000 Jahren steht es dort. Sie wechseln die Wachen jede 4 Stunden. Was tun sie? Sie erwarten, dass Mohammed eines Tages aufersteht, auf dieses weiße Pferd sitzt und die Welt besiegt. Wisst ihr, dass Jesus auf einem weißen Pferd kommt? Seht ihr, wie nahe es ist, die Gemeinde und all ihre Glaubenssatzungen und Denominationen, wie nahe es aussieht wie die wirkliche Sache. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen würden die beiden Geister so nahe sein, dass es sogar die Auserwählten verführen würde, wenn möglich. Es ist nicht der Kommunismus, es ist das Gemeindetum. Das ist der Verführer. Seht ihr, der Kommunismus, Russland, möchte die ganze Welt in einem vereinigen, denn sie haben einen Einheitswunsch in ihrem Herzen. Aber sie möchten alle unter Kommunismus vereinigen. Das ist ihre Idee. Seht ihr, das ist menschengemacht. Nun, die UNO, sie möchte auch alles vereinigen. Alles unter der UNO. Wozu? Um sie zu einer militärischen Kraft zu vereinigen. Der Mensch wird nicht durch militärische Kraft überleben, der Mensch überlebt durch die Kraft der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Nicht durch militärische Kraft, durch Sputniks und so weiter. Wir überleben und leben durch die Kraft von Jesus Christus. Aber seht euch Nimrod an. Er wollte sie, die Menschen, vereinigen unter eines, und er baute einen Turm. Was ist das für ein Typ? Ein Typ auf Jakobs Leiter, von der Erde zur Herrlichkeit. Was ist mit den Katholiken? Sie möchten die ganze Welt vereinigen unter einem, unter Katholizismus. Was ist mit den Protestanten? Sie möchten alle unter einem vereinigen, unter der Vereinigung der Kirchen, genauso verkehrt und so schwarz, wie die Katholiken es sind. Es ist derselbe alte, lügende Teufel. Das ist wahr, es ist ein fataler Fehler. Was möchten Sie? Sie möchten alle eine Vereinigung der Kirchen. Wir sind alle vereinigt unter einem Haupt, solange, wenn ich nur der Herrscher sein kann. Die Katholiken wollten alle unter einem Haupt, und der Papst ist dann der Herrscher. Russland möchte sie unter einem Haupt, dass der Kommunismus der Herrscher sein kann. Die UNO möchte sie alle unter einem Haupt, damit die Vereinigten Staaten der Boss sein können, weil sie die größte Nation sind. Es ist alles derselbe Teufel. Und jede Nation in der Welt ist kontrolliert durch den Teufel. So sagt es die Bibel, hier haben wir keine bleibende Stadt, wir suchen eine kommende Stadt. Ich stand auf dem Boden der Pharaonen und der Cäsaren. Und man musste 6 Meter in die Erde graben, damit man ihre Throne, wo ihre Throne waren. Jeder irdische Thron wird fallen, jede Nation wird fallen, jedes Gebäude wird fallen, alle menschengemachten Glaubenssatzungen werden sterben, aber Christus wird für immer und für immer bleiben. Warum vereinigt man sich nicht unter so etwas? Oder unter so etwas, wo es von Anfang an verloren ist. Aber sie alle möchten sich unter dieser Sache vereinigen. Nun, ihr könnt nicht neutral bleiben. Das könnt ihr einfach nicht. Wenn der unreine Geist aus einem Menschen geht, dann geht er durch dürre Örter. Der Mensch geht hin und ist gerettet. Dann geht er zurück in die Gemeinde. Und um sicher zu sein, dass er nicht irgendwo anders hier hingeht, indoktrinieren sie und sagen sie, nun, du musst in dieser Kirche bleiben und du musst unseren Glaubenssatzungen folgen und du musst alles andere, darfst du nicht in deine Gedanken lassen. Sagt mir nichts davon, ich weiß. Du musst unserer Denomination folgen, du musst getauft werden mit ein wenig Wasser auf deinem Stirne oder irgendwie. Einige taufen 3-mal vorwärts mit dem Gesicht, andere 3-mal rückwärts. Was für ein Unterschied macht es denn? Aber ihr streitet darüber. Das zeigt, dass es menschengemacht ist. Es muss fallen. Denn jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen. So muss es sein. Auf diesem Felsen, auf welchem Felsen? Der geistlichen Offenbarung über Jesus Christus. Auf diesem Felsen baue ich meine Gemeinde. Und die Tore der Hölle können nicht dagegen angehen. Die Katholiken sagen, es war Petrus. Die Protestanten sagen, es war Christus. Aber Jesus sagte, Fleisch und Blut hat es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist, hat es dir geoffenbart. Eine geistliche Offenbarung des Herrn Jesus. Auf diesem Felsen baue ich meine Gemeinde. Nicht, weil das irgendein Mensch dir gesagt hat. Fleisch und Blut hat es dir nicht geoffenbart. Nicht, weil du es gelernt hast beim Abendmahl, Kommunion. Nicht, weil du gelernt hast, koscheres Brot zu essen. Nicht, weil du gelernt eine Glaubenssatzung gelernt hast. Sondern, weil der Heilige Geist es dir geoffenbart hat. Auf diesem Felsen baue ich meine Gemeinde. Und alle die Tore der Hölle können nicht dagegen angehen. Das zeigt, dass sie dagegen sein würden, aber sie können es nicht überwinden. Nun, während wir weitergehen. Der unreine Geist, was tut er dann? Er geht in diese Person und er beginnt ihm zu sagen, weißt du, was er tut? Genau, was Jesus sagte. Ihr durchreist die Meere, um einen Proselyten zu machen. Und was geschieht dann, wenn wir mit ihm fertig sind? Ein zweifaches Kind der Hölle, mehr als er am Anfang war. Ihr könnt euch besser mit einer Straßenhure befassen als mit so einem. Ihr könnt besser mit einer Prostituierten auf der Straße oder mit einem Trunkenbold irgendeiner Kneipe als mit diesen alten, vermoosten sogenannten Christen. Genauso ist es. Sie sitzen dort wie aufgeblasene Frösche, essen irgendeinen Dreck und führen sich schrecklich auf und sie wissen nichts mehr über Gott als ein Hottentotte über eine ägyptische Nacht oder ägyptischen Ritter. Was ihr wisst, dass das die Wahrheit ist. Geht hinab und ihr seht die Herrlichkeit Gottes, dann kommt jemand und sagt, es ist Psychologie. Wie könnt ihr glauben, wenn ihr nichts habt, um zu glauben? Wenn Gott auf dem Thron deines Herzens ist, dann wird ich dir sagen, wirst du mit jedem Wort übereinstimmen. Das Wissen wird sagen, das ist nicht möglich. Die Wissenschaft sagt, es ist nicht möglich. So liebte Gott die Welt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Der Ungläubige sagt, ich zweifle das an. Gott sagt Amen. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und für immer. Der Heilige Geist sagt Amen. Die Glaubenssatzung wird sagen, ah, so viel er ist. Ich bin der Herr, der all deine Krankheiten heilt. Nun, er pflegte zu heilen. Aber der Heilige Geist im Herzen sagt Amen zu jedem Wort Gottes, denn er hat es geschrieben. Er ist der Schreiber, er ist der Autor. Aber der ungläubige, wissenschaftliche, aufpolierte Gelehrte mit seinen Doktortiteln, alle diese Art von Unsinn. Sie werden nicht übereinstimmen damit, weil sie nichts anderes wissen. Wie dieser alte, farbige Mann dort im Süden. Er sang immer und sein Boss sagte, Sambo, was macht dich so glücklich? Er sagte, ich habe Religion, die ich im Herzen fühle. Oh, er sagte, es gibt keine Religion, die man im Herzen fühlt. Er sagte, Chef, du hast einen Fehler gemacht. Er sagte, was für ein Fehler? Du hättest sagen sollen, es gibt keine erlebte Religion so viel, wie du weißt. Aber er wusste es besser. So ist es mit deiner wahren, wiedergeborenen Erfahrung mit Gott. Man sagt, es gibt so etwas nicht wie eine Taufe des Heiligen Geistes. Das zeigt, dass du sie nicht hast. Er vertraut einfach seinen Glaubenssatzungen. Wir vertrauen, was Gott sagt. Nun, was geschieht? Ihr könnt nicht neutral bleiben. Ihr müsst mit irgendetwas gefüllt sein, um zu überleben. Seht ihr? Ihr könnt mit dieser oder jener Sache gefüllt werden. Du sagst, Bruder Branham, ich bin so irgendwo auf dem Zaun. Das bist du nicht. Die Bibel sagt deutlich, dass alle, die nicht versiegelt waren mit dem Heiligen Geist, haben das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Alle, die das Siegel Gottes an ihre Stirne nicht hatten, hatten das Mahlzeichen des Tieres. Und ihr habt es jetzt. Ich möchte es jetzt einen Augenblick testen, um zu sehen, wo wir stehen. Denkt daran, das Mahlzeichen des Tieres ist ein religiöses Mahlzeichen, gewiss. Du bist vielleicht mit Religion gefüllt. Du kannst alle Arten von Religion haben. Das rettet dich überhaupt nicht. Du kannst sogar ein religiöser Fanatiker sein, wenn du willst. Das nicht berühren, das nicht antasten, das nicht riechen. Das hat nichts damit zu tun mit dem Heiligen Geist. Du magst gefüllt sein mit jeder Menge von Groll. Du magst gefüllt sein mit Vorurteil, so voll, dass du nicht einmal einer Predigt zuhören kannst. Du magst so voll sein mit voll Hass. Du verachtest jeden, der nicht mit dir übereinstimmt. Du bist vielleicht gefüllt mit einer Menge von Unsinn. Du bist vielleicht gefüllt mit Arthur Gottfrieds schmutzigen Witzen. So viel, dass du denkst, dass du nicht in die Versammlung gehst am Mittwoch. Und du kannst gefüllt sein mit Elvis Presleys Rock'n'Roll. Das ist wahr. Aber du bist mit etwas gefüllt. Und dein eigenes Leben bezeugt, mit was du gefüllt bist. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ihr seid mit etwas gefüllt. Du bist vielleicht gefüllt mit einem Haufen Trägheit, dass du zu träge bist, um überhaupt etwas zu tun. Aber du musst nicht so bleiben. Christus ist gestorben, dass du gereinigt bist von all diesen Dingen. Du kannst gefüllt sein mit einem Bündel Glaubenssatzungen. Du kannst gefüllt sein mit einem Bündel Denominationen. Aber Gott möchte nicht, dass du damit gefüllt bist. Gott machte einen Ort, um sich selbst dort hineinzulegen. Gott möchte, dass du mit ihm selbst gefüllt wirst. Was geschieht, wenn du mit Gott gefüllt bist? Wenn du mit Gott gefüllt bist, dann bist du mit dem Heiligen Geist gefüllt. Dann bist du gefüllt mit Kraft. Mit Liebe gefüllt. Mit Freude, mit Friede, mit Geduld. Mit Güte. Mit Barmherzigkeit. Mit Anbetung. Du bist gefüllt mit Freude. David sagte, mein Becher fließt über. Und wenn David einen überfließenden Becher hatte, bevor der Heilige Geist kam, was sollte jetzt sein? Ihr seid mit etwas gefüllt. Ihr seid gefüllt mit Menschenideen, mit Kirchentum, mit Glaubenssatzungen. Wenn ihr damit gefüllt seid, dann baut ihr euch ein Babylon, das fallen muss. Wenn ihr gefüllt seid mit der modernen Welt, dann, wenn ihr gefüllt seid mit Lust, wenn ihr gefüllt seid mit Stolz, wenn ihr gefüllt seid mit eurer Denomination, dann seid ihr verloren. Da gibt es nur einen Weg, um durchzuhalten. Das Ursprüngliche, das Gott gemacht hat, in dieses Herzensabteil und damit gefüllt zu sein. Und das war der Heilige Geist. Die Jünger sagten eines Tages, wirst du in dieser Zeit das Königreich wieder erstatten? Er sagte, es ist nicht für euch die Stunde zu wissen, die der Vater in seinem eigenen Gedanken hat. Aber ihr werdet erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, in Samaria, bis zu den äußersten Enden der Erde. Meine geliebten Freunde, darf ich das heute Abend sagen? Gott möchte, dass wir eins sind. Aber er möchte, dass wir eins sind, nicht unter dem Törichten eines Menschenhauptes. Er möchte, dass wir uns unter der heiligen Gottheit vereinigen. Vereinigt als eine Person, ein Mann, eine Frau, eine Gemeinde, ein Volk, eine Sicht, ein Zweck, ein Motiv, ein Ziel. Das ist Jesus Christus. Eine Sache, ihm zu dienen. Eine Liebe, die Liebe Gottes. Eine Brüderschaft, die Brüderschaft der Menschen. Eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dann sind wir vereinigt. Das baut Gott heute, ganz egal, was der Teufel tut. Er baut einen Turm und diesen Turm soll die Menschen vereinigen aus Methodisten, Baptisten, Presbyterianern, Pfingsten, Nazarener, Heiligkeitspilger. Dieser Turm ist aus allen wiedergeborenen Gläubigen gemacht, die Taufe des Heiligen Geistes haben, in ihrem Herzen dieses kleine Appartement gefüllt und sie schauen direkt zu Gott für ihre Befreiung. Wir sind als eines vereinigt. Dann werden wir nicht mehr streiten, nicht mehr argumentieren. Wir werden wie Männer uns aufführen und kleiden wie Männer. Wir werden uns kleiden wie Frauen, Söhne und Töchter Gottes. Unser Charakter, unser Verhalten, unser Glaube wird es beweisen. Wenn Gott irgendetwas sagt, dann sagen wir Amen. Wenn die Bibel sagt, tu das oder das, dann tun wir es. Wir werden nicht dagegen argumentieren. Gott möchte, dass wir uns so vereinigen. Oh, wie sollten wir doch handeln an diesem heutigen Tag? Vor einiger Zeit dort unten im Süden, da hatten sie die Sklaverei für die farbigen Völker. Mit den Farbigen. Und die Afrikaner, die De Beers, die gingen nach Afrika, kauften diese Sklaven, haben sie gefangen und haben sie hierher gebracht und haben sie den südlichen Leuten als Sklaven verkauft. Südamerika. Und sie haben sie verkauft, so wie die Automobile. Das war niemals in Ordnung. Und dort haben sie die Sklaven verkauft und sie wurden traurig. Und sie mussten sie schlagen, damit sie arbeiteten, denn sie waren traurig. Und sie gingen umher, diese Händler. Einer kam und wollte kaufen. Also sie kauften menschliche Wesen genauso, wie ihr ein gebrauchtes Auto kauft, dort am Ort, wo ihr Auto kauft. Oh, das war verkehrt. Und als er dort einen kaufen wollte, er wollte 4 oder 5 kaufen für einen bestimmten Preis und sie irgendeinem anderen verkaufen für irgendeinen bestimmten Preis, große, starke, gesunde Männer, und sie haben sie zusammen gezüchtet, größere Männer, größere Frauen, um größere Sklaven zu bekommen. Wie Tiere haben sie es gemacht. Eines Tages kam ein gewisser Händler in eine Plantage und er sagte, ich möchte wissen, wie viele Sklaven zum Verkaufen sind. Er sagte, oh, vielleicht einige. Er sagte, darf ich sie anschauen? Er sagte, gut, geh. Und dort ging er in die Plantage und er begann umherzuschauen. Und sie sahen dort, wie sie anschrien und weil sie traurig waren. Sie konnten nie mehr nach Hause. Die Mama war zu Hause, der Daddy war zu Hause. Vielleicht war das Kind dort drüben oder der Mann. Und sie würden sie nie mehr sehen. Sie waren hier als Sklaven. Sie starben und sie wurden verkauft und beerdigt dort. Und sie blieben dort. Und sie waren traurig. Aber dann sah dieser Käufer einen jungen Mann. Den brauchte man nicht zu schlagen. Er hatte seine Brust heraus und der Händler sagte, diesen möchte ich kaufen. Oh, er sagte, aber der ist nicht zu kaufen. Oh, der ist so anders als die anderen. Ich weiß. Sag einfach deinen Preis, was willst du für ihn? Ich habe dir gesagt, ich werde ihn nicht verkaufen. Er sagte, ist er der Chef über die anderen? Er sagte, nein, er ist nur ein Sklave. Er sagte, nährst du ihn ein bisschen anders als die anderen? Nein. Sie essen alle am selben Ort dort in der Halle. Warum ist er dann so anders als die anderen Sklaven? Er sagte, weißt du, ich habe mich selbst gewundert eine Zeit lang, bis ich es herausgefunden habe. Ich habe herausgefunden, dass im Heimatland in Afrika, dass sein Vater der König eines Stammes ist. Und er sagte, auch wenn er ein Fremder ist und weit weg von zu Hause, aber er weiß immer noch in seinem Herzen, dass er der Sohn eines Königs ist. Und er führt sich auf wie der Sohn eines Königs. Was sollten wir dann tun? Wie sollten wir handeln? Wie sollten wir uns aufführen? Als Söhne und Töchter des Königs sollten wir uns kleiden, handeln, leben, sprechen, Zeugnis geben. Wie Söhne und Töchter Gottes. Auch wenn wir in der Fremde sind, in einem fremden Land, in einer sterbenden Welt. Aber wir sind Söhne und Töchter des Königs Jehova Gott. Wir sollten mit seinem Wort übereinstimmen. Wir sollten Amen sagen zu seinem Geist. Wir sollten uns vereinigen als Brüder und als Schwestern und uns entsprechend aufführen als Königssöhne und Königstöchter. Oh, das ist ein bisschen schwierig für einen Baptisten. Ich fühle mich wirklich religiös jetzt. Ich glaube, ich könnte beinahe jauchzen. Oh, ihr denkt, Sie jauchzen nicht, dann solltet ihr bei mir sein einige Zeit. Oh, ich fühle mich so gut, denn ich weiß, der Geist des lebendigen Gottes ist hier. Ich habe gesehen, dass etwas geschah, das meine Seele in Flammen setzte. Gesegnet sei sein Name. Gott wird eine Gemeinde haben, ohne Flecken und Runzeln. Es ist nicht mehr lange, es ist nicht mehr weit weg. Wir werden eins sein, unser Zweck eins zu sein. Wie ein großer Tempel zusammenkommt, da war keine Säge zu hören und kein Hammerschlag während 40 Jahren. Gott schlug sie heraus aus den Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, alle eigenartig ausschauende Blöcke. Aber eines Tages wird der Heilige Geist kommen, dieser abgelehnte Eckstein, und das Gebäude wird zusammenkommen ohne Murren eines Tages. Der Stein, der zurückgewiesen wurde, ist der Haupteckstein. Ihr Bauleute dieser Denominationen, denkt daran, der abgelehnte Stein ist der Hauptschlussstein, Haupteckstein. Er ist hier heute Abend. Ich glaube ihm. Oh, wie wunderbar. Wie wunderbar. Ich weiß, dass er gegenwärtig ist. Oh, ich möchte, dass ihr dasselbe fühlt wie ich. Ihr denkt, ich bin, vielleicht schaue ich ein bisschen doof aus, aber ich bin es noch nicht. Vielleicht denkt ihr, er weiß nicht, wo er ist, aber ich weiß, wo ich bin. Es ist der Geist des lebendigen Gottes. Ich kann nicht mehr predigen. Da ist einfach etwas, die Freudenglocken der Herrlichkeit läuten in mir. Ich habe noch nie so etwas erlebt. Da ist einfach etwas. Ich weiß, dass da eine Zeit kommt, da kommt etwas, das geschehen wird. Ich sehe es in der nahen Zukunft. Der Geist des lebendigen Gottes fällt frisch auf seine Gemeinde und da wird etwas geschehen. Ich höre das Geräusch im Malbeerbusch. Etwas sprach eben zu meinem Herzen und sagte, fürchte dich nicht, Prediger. Eines Tages werden sie eins sein, sie werden glauben. Vielleicht ist es Verfolgung, die uns zusammentreibt, aber Gott wird seine Gemeinde zusammenbringen, so sicher, wie ich in diesem Pult stehe. Unter einem. Das ist Christus. Christus wird das Haupt sein. Nicht Denominationen werden das Haupt sein. Christus wird das Haupt von jedem Gläubigen sein. Halleluja. Fürchtet euch nicht von dem Halleluja. Halleluja bedeutet, Preis sei unserem Gott. Er ist jeder Anbetung würdig, die wir ihm geben können. Jawohl, mein Herr. Vor kurzem predigte ich, da kam eine Frau zu mir und sagte, Bruder Brennan, sie gehörte einer bestimmten religiösen Kult an und sie sagte, ich habe nur etwas gegen dein Predigen, das ich nicht liebe. Ich sage, oh, da gibt es wahrscheinlich sehr viel, meine Frau. Sie sagte, eine Sache, du rühmst dich zu viel über Jesus. Oh, ich sagte, meine Frau, ich kann ihn nicht genug rühmen. Und wenn ich 10.000 Millionen Zungen hätte, ich könnte ihn nicht genug preisen. Er ist so wirklich. Sie sagte, aber du versuchst ihn göttlich zu machen. Ich sagte, er ist göttlich. Sie sagte, er war nur ein Prophet. Ich sagte, wenn er ein Prophet war, dann ist er der größte Betrüger der Welt. Er war mehr als ein Prophet. Er war der Gott der Propheten. Sie sagte, du versuchst ihn göttlich zu machen. Du sagst, du seist fundamental. Ich sagte, das bin ich. Sie sagte, und wenn ich dir mit der Bibel beweise, dass er nur ein Mann war, wirst du es annehmen? Sie sagte, ich sagte, ja, wenn die Bibel so sagt. Sie sagte, nimm Johannes 11. Die Bibel sagt dort, dass Jesus zum Grab des Lazarus ging und die Bibel sagt, dass er weinte. Ich sage, ist das deine Schrift? Sie sagte, ganz gewiss, er konnte nicht göttlich sein und dann noch weinen. Ich sagte, meine Frau, dein Argument ist dünner als eine Brühe, die aus dem Schatten eines Huhnes gemacht ist, das zu Tode sie gehungert ist. Ich sagte, als er, du siehst nicht, wie er dort zum Grab des Lazarus ging. Er weinte, das war der Mensch, der weinte. Aber als er seine Schultern zusammenzog und sagte, Lazarus, komm hervor, ein Mensch, der schon 4 Tage tot war, die Verwesung kannte sein Meister und ein Geist kennt seinen Schöpfer. Und ein Mann, der während 4 Tagen tot war, stand auf seine Füße. Das war mehr als ein Mann. Das war Gott, der durch einen Menschen sprach. Er war beides, Gott und Mann, das ist wahr. Als er dort von den Bergen kam eines Nachts, hungrig, schaute er um, einen Busch zu finden, etwas zu essen zu finden. Da war ein Mann, der war hungrig, aber als er 5 Brote nahm, 2 kleine Fische und 5000 Leute speiste, das war mehr als ein Mann. Er war ein Mann, als er dort am See stand in jener Nacht. Er war so müde, Kraft war von ihm gegangen, als er die Kranken heilte den ganzen Tag und die Visionen sah. Er war ein müder Mann. Er lag dort, nicht einmal die Wellen konnten ihn aufwecken. 10.000 Teufel haben geschworen, ihn dort zu ertränken, während er schlief. Er war ein Mann, als er müde war, aber als er seinen Fuß auf den Rand des Bootes setzte und sagte, Sturm, schweige, und all die Winde und alle Wellen ihm gehorchten, das war mehr als ein Mann. Ich möchte unter seiner Kraft vereinigt sein. Ich möchte mit euch Männern und Frauen heute Abend unter seiner Kraft vereinigt sein. Er starb am Kreuz und sagte, Vater, warum hast du mich verlassen? Er starb als Mann. Aber am Ostermorgen, als er das römische Siegel brach und den Stein hinwegrollte und triumphierend auferstand, da hat er bewiesen, dass er Gott ist. Er hat die Herzen bewegt. Er schaute aus wie Gott. Er handelte wie Gott. Er ist Gott. Das ist wahr. Kein Wunder, sagte der Prophet. Lebend liebt er mich, sterbend rettet er mich. Begraben hat er meine Sünden weit weggetragen. Auferstanden hat er mich frei gemacht für immer. Eines Tages wird er kommen. Oh, welch herrlicher Tag. Kein Wunder, hat die blinde Fanny Crosby gesagt, geh nicht an mir vorbei. Oh, freundlicher Retter, hörst du meinen demütigen Ruf? Während andere dich rufen, geh nicht an mir vorbei. Du bist der Strom alles Trostes, mehr als Leben für mich. Wen habe ich auf der Erde außer dir? Oder wen habe ich im Himmel? Nur dich. Auf diesem Felsen baue ich meine Gemeinde. Ich werde meine Gemeinde vereinigen unter der Herrschaft des Heiligen Geistes und alle Pforten der Hölle können nicht dagegen angehen. Gewiss nicht. Unter dieser Sache möchte ich vereinigt sein unter der Kraft und der Führerschaft des Heiligen Geistes. Jedes Wort Gottes zu bezeugen, dass es wahr ist. Amen. Ich glaube, Gott könnte die Menschen so elektrisieren heute Abend in einer Heilungsversammlung, wie ihr sie nie gesehen habt vorher, wenn ihr nur glauben könnt. Wenn ihr einfach glauben könnt. Ich glaube, seine Gegenwart ist hier. Der Jubel des Königs ist im Lager. Viele von euch denominationellen Prediger schauen auf diese Gruppe, die da schreit und jubelt. Ihr habt dieselbe Idee, wie Biliam hatte. Oh, sie tun verkehrt. So ist es. Aber du hast einen Ort, um dich zu verbergen. So ist es. Du sagst, oh, dieser Pfingstprediger, der ging weg mit der Frau eines anderen. So hat es der Baptist und Presbyterianer gemacht, aber die Zeitungen haben es nicht gebracht. Einige Sünden gehen vor ihm und einige folgen ihm. Gib mir die vereinigte Kraft des Heiligen Geistes und ich nehme den ganzen Rest mit. Ich stimme mit Eddie Perron überein, als er sagte, alle Kraft des Namens Jesus mögen Engel vor ihm niederfallen und königliche Diademe hinlegen und den Herrn über alles krönen. Amen. Gewiss, so ist es. Brüder, vereinigt unter einem Haupt, Gott, eine Führerschaft, der Heilige Geist, ein Zweck, das Königreich Gottes. Das ist er. Oh, wie herrlich. Wie gern möchte ich ihn sehen. Seine große Kraft ist jetzt hier. Ich werde nicht einmal eine Gebetslinie rufen. Gott wird euch von der Plattform ausrufen. Ich glaube, dass der König im Lager ist. Biliam schaute auf die Moral, aber er sah nicht die eherne Schlange, die erhoben war, und den geschlagenen Felsen. So ist es mit den Gemeinden heute. Sie sind halsstarrig, unbeschnitten im Herzen und im Ohr. Und sie sehen nicht, dass der Heilige Geist vorausgeht vor der Gemeinde. Wo Gott ist, geschehen übernatürliche Dinge. Christus, das Haupt der Gemeinde, möchte uns alle vereinigen heute Abend als ein Herz, ein Zweck. Alle Baptisten, Methodisten, Presbyterianer, Pfingstler, wir sollten uns vereinigen als ein Herz, eine Person. Unter einem König Gott, eine Domain, der Himmel, ein Königreich, die ganze Gemeinde des lebendigen Gottes, Presbyterianer, Mennoniten, alles was ihr seid. Gott möchte das, er ist hier, sein Geist ist hier. Möge es dir heute Abend beweisen, dass ich dir die Wahrheit gesagt habe. Wie viele Menschen sind krank hier? Erhebt eure Hand. Gut, glaubt einfach. Glaubt einfach. Glaubt, dass der König im Lager ist. Glaubt, dass der Geist des blutigen, mit blutigen Händen des Christus im Lager ist. Er soll kommen in dieses kleine Abteil in deinem Herzen. Lasst ihn hereinkommen, dass er sagen kann, ich bin der König. Schaut nicht, was der Bischof sagt. Ich bin der König, ich bin der König, glaub mein Wort, ich bin derselbe König, der damals in Galiläa war. Bist du der König der Juden? Er sagte, du sagst es. Glaubt jetzt alle, die ihr krank seid. Wir möchten an dieser Seite beginnen. Einige von euch kranken Leuten, glaubt ihr Gott? Glaubt ihr, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Habt Glauben jetzt, um zu glauben. Was ist mit dieser Frau, die ihr Haupt gebeugt hat, dort am Ende der Reihe? Hast du eine Gebetskarte, Frau? Du brauchst keine. Glaubst du Gott? Glaubst du, dass er König ist? Glaubst du, dass ich ihn repräsentiere als ein Diener, wie alle diese anderen Männer, diese Prediger und so weiter? Ich bin nicht ein Prediger, so wie ein Prediger sein soll. Ich bin kein gebildeter Mann, aber ich weiß, wovon ich rede. Ich habe nur die Ausbildung der siebten Stufe, aber ich habe alle Bücher der siebten Stufe gelesen. Ich mag sein Buch nicht kennen, aber ich kenne den Autor sehr gut. Und das ist die Hauptsache. Wenn ich den Autor kenne, wird er mir sein Buch offenbaren. Du hast keine Gebetskarte? Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, was dein Problem ist? Wenn du glaubst, dass es der auferstandene Jesus ist, dann wird dich dein Frauenleiden nie mehr belästigen. Glaubst du es? Nimm es an, erhebe deine Hand. Das ist ein Mann, der hinter dir sitzt. So ist es. Ihr seid verheiratet. Ich kenne euch nicht, ich habe euch noch nie gesehen. Wenn das so ist, dann erhebt deine Hand. Glaubst du Gott? Glaubst du, dass ich die Wahrheit gesagt habe? Du hast ein Magenleiden. Wenn das stimmt, erhebe deine Hand. Beide von euch, ist das richtig? Was ist es? Der König ist im Lager. Warum? Er sagte, diese Dinge, die ich tue, werdet auch ihr tun. Was ist da drüben? Glaubt ihr? Weit hinten im Balkon? Glauben dort einige von euch? Habt Glauben in Gott. Was ist mit diesem Mann, der sein Hemdkragen offen hat, dort in der Reihe? Glaubst du, mein Herr? Du hast dein Haupt erhoben, preis Gott. Du schaust wie ein ehrwürdiger Mann aus für mich. Ich werde schauen, was Gott sagt. Du bist der Richter. Du predigst für den Zustand in deiner Nase. Du hast ein Gewächs in deiner Nase. Wenn das so ist, dann erhebe deine Hand. Kennen wir uns? Gut, erhebe deine Hand. Gott hat dich jetzt geheilt. Was hast du gedacht, du, der du neben ihm sitzt, das Prediger? Ich habe gesehen, dass du es beobachtest, als du dein Haupt beugtest, um zu beten. Bin ich dir fremd? Und der Mann neben... Gut. In der zweiten Reihe dort hinten. Du möchtest nicht für dich selbst Gebet. Du möchtest für jemand anders Gebet. Diese Person ist nicht hier. Glaubst du, dass Gott mir sagen wird, wer es ist? Würdest du glauben, dass der König im Lager ist? Dass er derjenige ist, dessen Kleid du berührt hast? Du berührst etwas, du weißt das. Du betest für deine Frau und deine Frau hat einen hohen Blutdruck. Das ist genau richtig. Wenn das richtig ist, erhebe deine Hand. Gut, glaube es, empfange es. Wenn du glauben kannst, wenn ihr glauben könnt, dann könnt ihr haben, was ihr bittet. Oh, wie wunderbar. Alle hier drinnen, wo ihr auch seid, fangt an zu glauben. Der König ist im Lager. Der Geist Gottes. Ich kann nur das sagen, was er mir zeigt, ganz gewiss. Wenn ihr glauben könnt, sagte Jesus, sind alle Dinge möglich. Was sagte die Bibel? Die Frau berührte sein Gewand. Sie ging und erzählte es den anderen. Sie berührte sein Gewand. Er wandte sich herum und suchte, wer es war. Er kannte sie nicht, aber er wusste, wer sie war. Und er wusste, was ihr Problem ist. Und er sagte ihr, dass sie geheilt ist. Und die Bibel sagt, er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Wenn ihr glauben könnt, wenn ihr glauben könnt. Er ist gewiss der große Ich Bin. Dort sitzt ein kleiner Mann, der kratzt an seinem Ohr und schaut mich an. Was denkst du, mein Herr? Glaubst du? Glaubst du mir, dass ich sein Diener bin? Das Licht hängt über dir. Wenn Gott mir offenbaren wird, was dein Problem ist, wirst du mir glauben, dass ich sein Diener bin? Steh auf deine Füße. Oh, gut, du wirst nicht mehr schwerhörig sein, wenn du mir noch eine Minute zuhörst. Du hast nicht nur schwerhörig, nun? Hörst du mich nun? Du hast auch Asthma? Du musst husten? Das bewirkt Herzflimmern? Du bist nicht aus dieser Stadt? Du bist nicht von hier? Du bist nicht von dieser Stadt? Du kommst aus einer anderen Stadt? So ist es. Glaubst du, Gott wird dich heilen? Glaubst du, Gott wird dich heilen? Komm herauf. Beugt eure Häupter. Er sagt, er glaubt, dass Jesus dieselbe Kraft hat, wie er hatte, als er hier auf Erden war. Wir bitten nicht um Wunder, wir bitten um Gnade. Gib diesem Mann Gnade. Nimm den Feind weg von ihm. Nimm den tauben Geist aus ihm, so dass er hören kann zur Herrlichkeit Gottes. Im Namen von Jesus Christus. Jedes Haupt gebeugt. Wie lang war es so mit dir? Glaubst du, dass Gott dich heilen kann und gesund machen kann? Er hat es schon getan. Es ist in Ordnung. Ich möchte nun, dass du zurückgehst nach Franklin, Ohio, woher du kommst. Herr Wesley Miller, so heißt du, von Franklin, Ohio, kehre zurück. Du hast dein Hören erhalten, es ist in Ordnung, dein Asthma ist vergangen, geh und freue dich und sei glücklich. Gott segne dich. Er kann mich flüstern hören. Oh, wie groß. Was denkst du, der da daneben sitzt? Glaubst du von ganzem Herzen? Ja, du hast ein Nierenleiden und auch ein Herzleiden. Auch du bist von Franklin. All right, Mr. Baker. Rise up. Gott, Frau Baker, stehe auf und sei gesund im Namen des Herrn Jesus Christus. Wenn du glauben kannst, sind alle Dinge möglich. Glaubt ihr? Habt Glauben an Gott. Er ist hier, er ist wunderbar, er ist groß, er ist voller Kraft. Ich sehe dort eine Frau mit ihrem Handtuch, sie schaut in diese Richtung. Das Licht hängt über der Frau. Glaubst du, meine Frau, bin ich dir fremd? Kennen wir uns nicht? Du hast ein Gallenleiden, so ist es. Ach, du bist nicht aus dieser Stadt? Du kommst aus einer Stadt, die heißt Hamilton in Ohio. Dein Name ist Frau Henderson. Wenn das stimmt, steh auf. Geh nach Hause zurück und sei gesund im Namen von Jesus Christus. Hab Glauben in Gott. Was denkst du, kleine Frau, die hinter dir sitzt, die deine Nase mit dem Taschentuch reibt und weint? Glaubst du Gott? Du hast dann etwas berührt? Hast du eine Gebetskarte? Nein, du brauchst keine. Glaubst du, dass dieses Darmleiden dich verlässt, an dem du leidest? Wenn es so ist, Gott, geh und sei gesund. Ich fordere euch heraus zu glauben. Halleluja, wenn ihr nur glauben könnt. Was glaubst du dort? Du hast deinen Kopf eben bewegt und mich angeschaut. Mit dem Taschentuch. Du hast ein Herzleiden, nicht wahr? Du kommst von Lebanon, Ohio. Mary, wenn du glaubst, kannst du nach Hause gehen und gesund sein. Steh auf, Mary, und zeig den Menschen, wer du bist. Gut. Wir sagen, preise Gott, wenn ihr glaubt. Hier sitzt diese Frau, sie hat ein Nervenleiden und sie wischt ihre Augen. Glaubst du, dass Gott diese Nervosität heilt? Diese dünne Frau? Wenn du glauben kannst, kannst du es haben. Lege deine Hand auf die Frau, die neben dir sitzt, während der Heilige Geist tot bei euch ist. Sie leidet dann Zuckerkrankheit. So ist es, Frau. Erhebe deine Hand, wenn es so ist. Glaubt ihr? Was denkst du, der neben ihr auch sitzt? Glaubst du von ganzem Herzen? Du hast ein Leberleiden und ein nervöses Leiden. Die Frau dort mit dem weißen Kleid, meine ich. Glaubst du, dass Gott dich jetzt heilt? Erhebe deine Hand und du kannst es empfangen. Halleluja! Der König ist im Lager. Welcher König? König Jesus. Weit, weit hinten. Viele Reihen dort, weit hinten. Sitzt eine Frau neben zwei farbigen Damen. Du hast ein Stirnhöllenleiden, meine Frau. Glaubst du, dass Gott dich gesund macht? Die farbige Frau, die neben dir sitzt, hat ein Venenleiden. Glaubst du, dass Jesus Christus dich gesund macht, farbige Frau? Wenn du glaubst, kannst du es haben, wenn du glauben kannst. Die farbige Frau neben dir hat ein Magenleiden. Kannst du sehen, zu wem ich spreche? Dort ist doch das Licht. Wenn du glauben kannst, kannst du es haben. Ich fordere jede Person auf, es zu glauben. Was sind wir vereinigt unter einem großen König? Das ist Christus. Christus ist hier. Das kleine Herz, das in dir ist, diese kleine Sache, die dort innen schlägt, wo all dieser Aberglauben und Zweifel ist, alle Arten von Furcht. Wie viele möchten ihr Herz jetzt mit Christus vereinigen? Heute Abend, erhebt eure Hand. Amen. Wie viele möchten, dass die ganze Welt aus eurem Herzen genommen wird? All die Sünde in eurem Herzen, all der Unglaube, dass alles herausgenommen wird aus eurem Herzen? Alle die Denomination und Glaubenssatzungen, dass ihr euch mit Christus vereinigen könnt. Dank sei dem lebendigen Gott. Steht auf eure Füße. Nur noch einen Augenblick. Ich sah etwas, Frau. Du bist aufgestanden. Glaubst du mir, dass ich Gottes Prophet bin? Du hast in deiner Seite Probleme, nicht wahr? Dort steht ein Mann neben dir oder liegt auf dieser Tragbare. Mein Herr, du wirst sterben, wenn du dort bleibst. Das ist ein Krebs, der dich tötet. Glaubst du mir, dass ich Gottes Diener bin? Würdest du mein Wort als Gottes Diener nehmen? Ergreif deine Tragbare und geh nach Hause und sei gesund im Namen von Jesus Christus.
Der Herr der König ist im Lager. Was ist mit euch anderen? Unter was sind wir vereinigt? Unter der Kraft des Allmächtigen. Schaut, wie er dort dahin rennt und Gott preist und hüpft und Gott preist. Der König ist in seiner Herrlichkeit. Halleluja, steht alle auf. Gebt Gott die Ehre. Halleluja.
Kannst du sehen, zu wem ich spreche? Dort ist doch das Licht. Wenn du glauben kannst, kannst du es haben. Ich fordere jede Person auf, es zu glauben. Was sind wir vereinigt unter einem großen König? Das ist Christus. Christus ist hier. Das kleine Herz, das in dir ist, diese kleine Sache, die dort innen schlägt, wo all diese Aberglauben und Zweifel ist, alle Arten von Furcht. Wie viele möchten ihr Herz jetzt mit Christus vereinigen? Heute Abend, erhebt eure Hand. Amen. Wie viele möchten, dass die ganze Welt aus eurem Herzen genommen wird? All die Sünde in eurem Herzen, all der Unglaube, dass alles herausgenommen wird aus eurem Herzen? Alle die Denominationen und Glaubenssatzungen, dass ihr euch mit Christus vereinigen könnt. Dank sei dem lebendigen Gott. Steht auf eure Füße. Nur noch einen Augenblick. Ich sah etwas, Frau. Du bist aufgestanden. Glaubst du mir, dass ich Gottes Prophet bin? Du hast in deiner Seite Probleme, nicht wahr? Dort steht ein Mann neben dir oder liegt auf dieser Tragbare. Mein Herr, du wirst sterben, wenn du dort bleibst. Das ist ein Krebs, der dich tötet. Glaubst du mir, dass ich Gottes Diener bin? Würdest du mein Wort als Gottes Diener nehmen? Ergreif deine Tragbare und geh nach Hause und sei gesund im Namen von Jesus Christus. Der Herr der König ist im Lager.